Vielleicht stößt das Thema selber, Sex, Liebe, Familie, auf Befremden. Warum befassen sich Marxisten, die Leute vom Gegenstandpunkt Verlag, die sich ansonsten mit Politik, Ökonomie, Imperialismus und dergleichen kritisch auseinandersetzen, auch noch mit diesem Stoff? Der Grund ist der: Liebe im Kapitalismus ist nicht Genuss ohne Reue, neben dem ganzen Konkurrenzalltag, sondern wesentlich dadurch geprägt und für diese Konkurrenzwelt sogar systemrelevant. Und entsprechend schäbig fällt sie aus. Darüber wird zu reden sein. Aber um gröbsten Enttäuschungen vorzubeugen, ich werde heute Abend keine Tricks für die Partnersuche zum Besten geben. Keine Tipps, wie man Liebschaften jenseits des Verfallsdatums haltbar macht. Alles das ist unsere Sache nicht. Liebe ist ja nicht nur heute Abend bei uns das Thema, sondern sie ist eigentlich das umfassende Sujet für bürgerliche Menschen auf dem Feld der Unterhaltung. Liebe, das gilt als ein Feld, das nicht nur eine Sphäre neben anderen kennzeichnet, sondern es gilt als die wichtigste überhaupt. Liebesfreud, Liebesleid, das macht etwa 90% aller Unterhaltung aus, im Film, in der Musik. Und der Genuss, den die Menschen dabei empfinden, der ist klassenübergreifend. Arme wie Reiche schluchzen bei Rosamunde Pilcher. Und was sie da entweder vertont oder verfilmt miterleben, das ist dieser Kreislauf von lustvoller Erwartung, erlebter Erfüllung und schmerzlicher Enttäuschung. Das erleben sie mit und sie können es gut nachvollziehen, weil sie es selbst für sich so oder ähnlich erleben. Deswegen versteht ja auch jeder die Filme von Rosamunde Pilcher, der vielleicht bei einem Feature über die Entstehung des Universums schon mal Aussetzer hat. Liebe, das steht für Glück oder Scheitern überhaupt in der bürgerlichen Existenz. Menschen, die der Liebe nachjagen, die suchen da Geborgenheit, Anerkennung statt Kälte und Mobbing der Ellenbogengesellschaft. Liebe, das soll sowas sein wie ein Stoff, eine Betätigung, die die Lebensbilanz der Menschen insgesamt in ein Plus bringt. Das erwarten sie sich von Liebe, Glück. Und andererseits, ausgerechnet auf diesem Feld des Glücks erleiden die Leute ihre größten und schmerzlichsten Niederlagen. Die Rechnung scheint für die allermeisten nicht aufzugehen. Es gibt Eifersuchtsdramen, Ehegefängnisse, Gewaltexzesse in der Familie, und zwar in Partnerschaften mit wie ohne Ehevertrag. Das hängt nicht am amtlichen Trauschein, sondern es muss an der Art und Weise hängen, wie Menschen ihre Partnerschaft begreifen und wie sie die leben. Warum ist es eigentlich so? Warum ist die Liebe das große Feld des Glücks, das die Leute suchen? Und warum scheitern sie dort so oft und so kläglich, dass sogar in der Verbrechenstatistik die Gewaltexzesse in der Familie bei den Strafdelikten, was die persönlichen Gewaltakte angeht, Spitzenreiter sind? Der Frage will ich in drei Kapiteln nachgehen. Jetzt muss ich die Hand wechseln, weil das ganz gut auf die Muckis geht, dieses Mikrofon. Drei Kapitel brauche ich hoffe, ich halte das hier durch. Das erste will ein paar allgemeine Bestimmungen zum Thema Liebe durchdeklinieren. Trieb, Verliebtheit, Liebe. Allgemeine Bestimmungen, die jeder Subjektivität zukommen. Nicht bloß der bürgerlichen, wie wir sie in unserer Gesellschaft vorfinden. Das zweite Kapitel will der Frage nachgehen, was eigentlich bürgerliche Liebe auszeichnet. Und das dritte wirft einen Blick darauf, warum der Staat Gewaltexzesse in der Familie hin oder her, Ehe und Familie unter seinen besonderen Schutz stellt, auch wenn ihn eigentlich niemand ausdrücklich darum gebeten hat. Zum ersten Kapitel. Liebe ist kein Lehrfach. Verlieben kann sich jeder. Und das passiert in der Regel so, dass man an bestimmten Momenten eines anderen Menschen, wie seinem Aussehen, seinem Humor oder auch seiner Stimme, etwas attraktiv findet und darüber von einem Gefühl ergriffen wird, dass die, die davon ereilt werden, damit umschreiben, dass sie Schmetterlinge im Bauch haben. Sie werden von einem Gefühl ergriffen, das sie erleben. Bei manchen soll es Liebe auf den ersten Blick sein, bei anderen tausendmal berührt, tausendmal ist nichts passiert und dann rappelt es doch. Sowas passiert, jeder kennt es mehr oder weniger. Und was da passiert, ist, dass eine durch ein Geschmacksurteil angeleitete Begierde, in der sich der Trieb anmeldet, etwas am anderen attraktiv findet. Die sexuelle Begierde, die sich angesprochen fühlt, und das Geschmacksurteil, das vergleicht und wählt. Diese beiden Momente werden zugleich tätig. Trieb und Wille treten gemeinsam in Aktion. Manche belassen es dabei, dass man die Begierde aneinander befriedigt und dann wieder auseinandergeht. Das gibt es. Aber wo sich Verliebtheit einstellt, da kommt etwas Neues hinzu. Verliebtheit geht über den Trieb und seine Befriedigung in doppelter Hinsicht hinaus. Wer verliebt ist, der will nicht mehr nur einfach Sex, sondern er will Sex mit dieser ganz bestimmten Person, in die er verliebt ist. Und zwar auf Dauer, jedenfalls solange er verliebt ist. Und die zweite Bestimmung, die hinzukommt, wer verliebt ist, der macht die ganze Person des anderen zum Gegenstand seines Genusses, nicht mehr nur ihren Körper. Man will mit dem, in den man verliebt ist, alles teilen. Seine Hobbys. Man geht nicht mehr einfach zum Doppelkopfabend, sondern man will mit der oder mit dem zum Doppelkopfabend. Man teilt gemeinsam Kindheitserinnerungen, obwohl einem der andere aus der Kindheit nicht bekannt ist, jedenfalls nicht in der Regel. Wenn sich zwei Verliebte irgendwann abends ein Fläschchen Rotwein öffnen und eine Kerze anzünden, schleicht einer irgendwann zum Bücherregal und holt eine alte Schachtel mit Kinderfotos hervor. Die betrachtet der andere auch. Einem anderen wird er die gar nicht anbieten. Man betrachtet es, weil die ganze Person des anderen, einschließlich der Biografie, Gegenstand von Interesse und Genuss wird. Und wenn dieses Gefühl sich eingestellt hat, dann kommt bei Verliebten das auf, was man Leidenschaft nennt. Leidenschaft, was ist das? Leidenschaft zeichnet sich dadurch aus, dass das eine Gefühl, das für den anderen, in den man verliebt ist, zum Ganzen wird. Dass das eine Gefühl die Hierarchie der Interessen, die ein Mensch so in seinem Leben sich zurechtgelegt hat, oder hat zurechtlegen lassen müssen, dass diese Hierarchie der Interessen durcheinandergebracht wird. Und die Umwelt, die ist Zeuge dieses Aufruhrs in der Seele. Man weiß, der Freund ist immer pünktlich zum Sportverein gekommen. Diesmal kommt der alte Schlamper nicht. Man weiß warum. Er hat sich verliebt. Was wollen Bürger mit diesem Satz sagen? Der Koch ist verliebt, wenn das Essen versalzen ist. Sie haben eine Figur vor Augen stehen, die geistig mit der Aufmerksamkeit auch dann noch am Objekt der Verliebtheit hängt, wenn man praktisch mit ganz anderen Dingen befasst ist, sodass man das Salz einstreuen nicht aufhört. Das passiert. Das ist Leidenschaft. Und die ist die Quelle davon, dass Verliebte durch einen Mangel an Objektivität in dieser Phase gekennzeichnet sind. Verliebte sind, um es positiv zu sagen, großzügig. Die sehen über Macken des anderen oder was man dafür halten könnte, hinweg. Die sehen nur das Lustobjekt in dem anderen. Die gucken in einen goldenen Topf. Da findet eine Idealisierung des Objekts der Liebe statt. Deswegen ganz zu Recht auch der Bürger sagt, Liebe macht blind. Die Kehrseite. Jemand, der von diesem Gefühl ergriffen ist, der trägt in sich eine Begierde, die unbedingt auf die Erwiderung durch den anderen aus ist. Wer verliebt ist, will, dass auch der andere in einem selbst verliebt ist. Und wo das ausbleibt, da macht sich großer Kummer breit, Liebeskummer eben. Das ist Verliebtheit, Leidenschaft. Der Weg geht weiter. Von der Verliebtheit zur Liebe. Die Leidenschaft, diese quasi Anomalie, dass sich ein Gefühl zum Ganzen aufbläht, die normale Reihenfolge der Interessen, Job, Sport, Hobby, Freunde, durcheinander bringt, das legt sich irgendwann und der Grund ist schlicht, denn auch die anderen Interessen haben im Leben eines Menschen ihr Gewicht. Also legt sich die Leidenschaft und damit auch der Elan zur Idealisierung des Lustobjekts. Das wache Urteil entdeckt dann am anderen Macken, vielleicht Macken, die man vorher übersehen hat, aber auch ungeahnte schöne Seiten, die man vorher nicht bemerkt hat. Und was dann passiert, ist, dass man sich Rechenschaft ablegt bezüglich der Frage, was ist gut am anderen, was ist schlecht am anderen. Passen wichtige Interessen beider Seiten zueinander oder nicht? Da stehen womöglich Korrekturen an. Manch einer gewöhnt sich das Rauchen ab, weil der oder die Liebste das nicht haben kann. Eingefleischte Sofasitzer werden plötzlich Skiläufer, weil der oder die Neue ein begeisterter Skifahrer ist. Und Korrektur und Selbstkorrektur spielen sich auch auf ernsteren Feldern ab. Wie denkt der andere über die Welt? Das macht den Übergang zur Liebe aus. Dass dieses Gefühl der Verliebtheit reflektiert wird, dass es ins Verhältnis gesetzt wird zu wichtigen Zwecken und Interessen, die der Mensch auch hat, und geprüft wird, passt der andere mit seinen Ansichten und Interessen, das geliebte Objekt, zu den meinigen. Das ist notwendig so, wenn man die Liebe auf Dauer stellen möchte, sonst gibt es ja nur Krawall in der Bude. Und es ist eine Berechnung, die ich gar nicht in Anführungszeichen setzen will, um da zu tun, dass das hässlich sei. Das ist notwendig und überhaupt nicht kritikabel. Wie und wozu bürgerliche Menschen diese Berechnung anstellen, das ist sehr wohl kritikabel. Und davon handelt mein zweites Kapitel. nämlich von der bürgerlichen Liebe, die so etwas ist, wie ein gelebter Glücksanspruch, der notwendig scheitert. Wie beurteilen bürgerliche Menschen die Konkurrenzwelt, in der wir leben? Wie setzen sie davon ab, die Privatsphäre und das Liebesglück, nach dem sie streben? Die Begriffe, die Phrasen, aus denen man das entnehmen kann, die suchen sowas wie Geborgenheit in der Liebe, statt Widerwärtigkeiten des alltäglichen Existenzkampfs zu erleben. Die wollen Anerkennung finden, statt die Hässlichkeiten der Ellenbogengesellschaft erleben. Die Gefühlswelt, die sie da im privaten und Liebesleben anpeilen, die ist in ihrer Vorstellung sowas wie die Gegenwelt zum alltäglichen Erwerb und seinen Härten. Und zwar klassenübergreifend. Das ist nicht nur bei kleinen Leuten so, das ist auch bei den Großen und Reichen so. Warum? Materiell ist das Gros der Menschen arbeitende Bevölkerung. Die müssen zusehen, dass sie jemanden finden, einen Unternehmer, den sie mit ihrer Arbeit bereichern, damit sie einen Lebensunterhalt verdienen. Hart genug. Sie sind also Mittel, statt dass sie Mittel haben. Sie sind Mittel, wenn ein anderer, ein Unternehmer, sie in Zahlung nimmt und für die Vermehrung seines Betriebsvermögens nutzt. Insofern ist klar, das Gros der Bevölkerung muss sich nach der Decke strecken. Da ist Erwerb sowas wie Existenzkampf. Aber auch für die, die aus fremder Arbeit ihr Eigentum vermehren, für Unternehmer, für Mittelständler, gilt, die Konkurrenz, in der sie ihr Eigentum vermehren, ist auch für sie von Gegensätzen nicht frei. Auch Unternehmer erleiden in der Konkurrenz Umsatzeinbußen, im schlimmsten Fall sogar den Verlust einer Firma. Die Krise beweist es. Nichts von dem greift den Lebensunterhalt dieser Menschen an. Das macht den bleibenden großen Unterschied zur arbeitnehmenden Bevölkerung. Aber ihr Eigentum kann durchaus Schaden nehmen. Insofern hält die Konkurrenzwelt für beide Klassen Härten bereit, für die arbeitende Bevölkerung wie für die Besitzenden. Aber es sind nicht nur materielle Härten, die da unterwegs sind, sondern ideelle Beschädigungen. Beschädigungen des Selbstwertgefühls. Die Menschen haben sich nämlich angewöhnt, die Konkurrenz folgendermaßen zu betrachten. Alle gehen sie in den Alltagstrott rein, wollen verdienen und aufsteigen, haben dafür gelernt. Und doch ist das Ergebnis dieser Bemühungen eine abgestufte Hierarchie von Positionen und Einkommen. Warum ist das so? Darüber ließe sich was sagen. Aber die Antwort, die die Menschen sich auf die Frage geben, heißt, wenn alle das Gleiche wollen, aber nur manche nach oben kommen und andere im Mittelbau und viele im Unterbau stecken bleiben, dann muss es daher rühren, dass die Personen, die sich da in dieser Konkurrenz abkämpfen, unterschiedliche Qualitäten zu bieten haben, unterschiedlich gut, unterschiedlich faul, unterschiedlich fleißig, unterschiedlich klug sind, sodass sie den Konkurrenzerfolg, den das Kapital mit seiner Auslese an den Arbeitskräften vollstreckt, deuten als Ausweis der Qualität ihrer Person. Was einer verdient, im geldwerten Sinne, ist dann ein Indikator dafür, was er verdient im moralischen Sinne. Was der Qualität dieser Person entspricht. Der Wert, den einer verdient, zeigt, was er wert ist als Mensch. Und wenn man so denkt, dann ist jede Niederlage in der Konkurrenz nicht nur von materiellen Folgen begleitet, sondern eben auch von geistigen. Und Arbeitslose beispielsweise schaffen es, mehr unter dem Gefühl ihrer Nutzlosigkeit zu leiden, als unter dem Verlust des Einkommens. Und auch Oberärzte und DAX-Vorstände, selbst Bundespräsidenten, können darunter leiden, wenn das Image ihrer vortrefflichen Persönlichkeit Schaden nimmt. Ein Bundespräsident Wulff, der sich als die Inkarnation eines Präsidenten des deutschen Volkes präsentieren und in die Geschichtsbücher eingravieren wollte, hat merklich abgenommen, ich meine das in der Physiognomie, seit er dasteht als Raffgeier. Materielle und ideelle Schäden sind es, die Menschen aller Schichten und Klassen in der Konkurrenzwelt erleben, und es prägt ihren Blick, den sie auf das andere Feld werfen, die Privatsphäre. Da heißt es ja schon im bürgerlichen Jargon, das ist das Feld, die Privatsphäre, wo man endlich sein eigener Herr ist, wo man nicht herumgestoßen wird. Da will man seines Glückes Schmied sein und nicht auf der Strecke bleiben. Und es ist ein Standpunkt, der nicht Kritik der Konkurrenz ist, sondern eine Affirmation eigener Art. Dieses Gewerbe, dieses alltägliche Ringen um Erfolg und Lebensunterhalt, das ist selbstverständlich nötig, aber es ist so hart, dass die Härten, die man da geschultert hat, sowas begründen wie einen Anspruch auf Schadloshaltung, einen Anspruch auf Kompensation. Wenn man im Alltag herumgestoßen wird, dann will man in der Liebe ein Nest bauen. Man will zusammenhalten, man will wissen, wo man hingehört, man will endlich einmal verstanden statt gemobbt werden. In einem Wort zusammengefasst, in der Diktion derer, die so nachdenken, man sucht in der Liebe Glück. Was ist es eigentlich? Glück. Eine sehr verkehrte Kategorie. Glück will Befriedigtheit statt Befriedigung. Glück will den Zustand, der sich einstellt, wenn man ein Interesse realisiert. Man ist zufrieden. Von diesem bestimmten Interesse und der Verfolgung dieses Interesses abtrennen und wie einen allgemeinen Zustand im Subjekt anstacheln und konservieren. Also, wenn man zum Beispiel in den Skiurlaub fährt und denkt, jetzt will ich mal endlich einen Parallelschwung lernen und mir gelingt ein Parallelschwung, dann ist dieses bestimmte Interesse befriedigt und darüber bin ich zufrieden. Trete ich jetzt an einen anderen heran und sage, heute habe ich mein Glück gefunden, einen Parallelschwung gemacht, dann wird er verächtlich dreinschauen. Er versteht nämlich, auch wenn er ihn gar nicht begrifflich sagen kann, den Unterschied, auf den Glück zielt. Glück meint nicht die Befriedigung eines bestimmten Interesses, sondern will gerade getrennt von allen Interessen den Zustand des Befriedigtseins absolut stellen, konservieren. Dieser Zustand der Empfindung soll auch jene Sphären überstrahlen, in denen Zufriedenheit gerade nicht geliefert wird, die Konkurrenzwelt, die sogar schuldig bleibt. Das ist der Fehler dieser Kategorie, dass man Glück auf dem Feld der Liebe sucht, um sich für all das schadlos zu halten, was einem der tägliche Erwerb und diese Konkurrenz so anbietet. Und es gibt unter Frischverliebten, zumindest behaupten Filme das, vielleicht kommt es ja in der Realität weniger oft vor, deswegen auch ein anarchisches Moment der Verliebtheit, das Durchbrennen. Wenn zwei beschließen, sie brennen durch, was beschließen sie dann eigentlich? Dann beschließen sie, dass sie aus der realen Welt von Rechten und Pflichten, von Leistung und Gegenleistung, von Geld und Arbeitstag und Mobbing wegrennen in eine Gegenwelt, in der sie nur noch ihrer Liebe nachgehen. Durchbrennen nennt man das. Auch das, wenn es auf die Kinoleinwand kommt, ist nicht als Kritik der Konkurrenz gemeint, sondern will gewürdigt werden als Beweis für die Größe des Gefühls. Da sind zwei dazu bereit und aufgelegt, alle Berechnung fahren zu lassen und berechnungslose Zuneigung zum Projekt zu machen. Und dass es sowas gibt in unserer Welt, das rührt das Publikum zu Tränen. Und wenn Sie dann rausgehen aus dem Kino, dann sind Sie ganz normal gesittete Bürger, die nicht aus dieser Welt in eine Gegenwelt flüchten wollen, sondern die beides in Einklang bringen wollen. Die wollen dieses große Gefühl des Liebesglücks und den Werkelalltag, den es überstrahlen soll, in Einheit haben. Und wenn solche Leute, die so über den Alltag und so über das Liebesglück denken, dieses Feld der Emotionen betreten, dann tun sie das deswegen mit Vorbelastungen aus diesem kapitalistischen Alltag, die prägend werden für das, was sie da anrichten. Und das zeigt sich bereits bei der Partnerwahl und ihren Kriterien. Sowas gibt's, wenn man mal in der Süddeutschen oder im Internet oder in der Frankfurter blättert, dann liest man beispielsweise, wen oder was Frauen eigentlich suchen. Was suchen sie? Sie suchen einen gut situierten Mitvierziger, finanziell unabhängig, aber mit romantischer Ader statt mit Dollarzeichen in den Augen, weil man ja auch von einem großen, erhabenen Gefühl ergriffen werden will und nicht einfach materielle Sicherheit sucht. Sportliche Figur ist kein Nachteil. Verlässlichkeit aber viel wichtiger. Man sucht eine starke Schulter, an die man sich anlehnt. So oder ähnlich gehen die Kriterien der Weiblichkeit und die der Männlichkeit sind ein bisschen anders gelagert. Die Mannsbilder suchen, wenn man die Anzeigen anschaut, erstens eine passable Oberweite. Natürlich auch verständnisvoll. Auf jeden Fall aber mit Niveau. Je höher das Niveau ist, aus dem die besagte Anzeige stammt, umso höher die Ansprüche an das Gegenüber. Der Eroberer will schließlich mit einer attraktiven Erscheinung Neider blamieren, die mehr als Idealmaße mitbringen. Mit der muss man sich mal auf einer Vernissage blicken lassen können, ohne dass Gelächter ausbricht. Die Attribute kann man sicher viel weiter auffächern und die sind nach Geschmack bestimmt verschieden, haben aber dennoch ein erkennbares gemeinsames Prinzip. Die, die da suchen, sagen sie auch in ihren Worten, suchen in letzter Instanz den oder die Richtige. Das ist mehr als die Summe der Attribute. Der Richtige ist einer, der das Glück zu garantieren, zu liefern vermag, das man sich von ihm verspricht. Und eine Figur, der man das zutraut, die kriegt deswegen auch wieder in der Diktion derer, die so suchen, den Titel Traumpartner. Wo sich solche Leute gefunden haben. Einen Partner, von dem sie meinen, mit dem lässt sich das Glück schmieden. Da organisieren sie eben ihr Liebesleben, werfen ihre Portemonnaies vielleicht zusammen, ihre Möbel auch, wohnen womöglich in einer gemeinsamen Wohnung. Die Zeiten sind heute anders als früher, aber im Grundsatz hat sich so viel nicht geändert. Egal, ob sie die Hausfrau macht und er den Ernährer oder umgekehrt oder ob sie sich hälftig einteilen, die Erfahrung bleibt im Grundsatz zunächst einmal dieselbe. Liebesglück braucht materielle Mittel. Es braucht materielle Mittel, um aus dem Liebesnest und dem Lebensprojekt etwas Schönes zu machen. Und für die allermeisten ist am Ausgangspunkt klar, verdientes Geld und verfügbare Zeit sind die Schranken für ein schönes Miteinander. Mitunter ist es sogar bei Jungverliebten ein Aufschubgrund, sich zusammenzutun. Die sagen, wir warten, bis eine Prüfung geschafft, eine Beförderung gelungen ist, dass das Geld stimmt, dass Sicherheit an dieser Front einkehrt, bevor wir ernst machen. Geld und Zeit als Schranken des Miteinanders. Und die Lösung, die daraus folgt, ist denkbar schlicht. Man muss also mehr Arbeit auf sich nehmen, Karriere womöglich anstreben, um sein Liebesglück zu schmieden. Und der objektive Zwang, dem jeder unterliegt, er muss sich im Gelderwerb durchschlagen, um ein Einkommen zu erzielen, wird bei Liebenden durch ein ganz hochstehendes Motiv veredelt. Die sagen nämlich, wenn sie jetzt Karriere anstreben oder Überstunden schieben, das tun sie alles aus Liebe zu dir. Ausgerechnet das Gefühl gegenüber dem Nächsten wird der höchste Grund für Anpassung an die kapitalistischen Anforderungen des Alltags. Alles aus Liebe zu dir. Und so kann man beobachten, dass aus frechen Kerlen im Betrieb plötzlich Verantwortungsträger werden. Die, die gestern noch durchgesoffen haben am Wochenende und regelmäßig zu spät kommen, sind, sobald sie eine feste Liebschaft haben oder in einer festen Partnerschaft leben, für zwei zuständig mit ihrem Einkommen und werden brav, anstellig und lassen sich zusätzliche Leistungen und Einsätze gern abverlangen. In den gehobenen Kreisen der Weiterbildung heißt sowas dann soziale Kompetenz. Mit denen kann man alles machen. Ob dieser Wunsch, wir brauchen mehr Geld, wir brauchen mehr Zeit, also hängen wir uns im Beruf mehr rein, ob der überhaupt aufgeht, das hängt gar nicht daran, dass dieser Wunsch lebendig ist, sondern das hängt am Renditekalkül der Unternehmen. Es muss auch Nachfrage nach sowas geben. Aber wo sich der Wunsch erfüllt, sind die Folgen, die sich dann einstellen, sehr ambivalent. Mehr Geld, also mehr Arbeit, also weniger Zeit und geminderte Kondition. Und auch das kann man sagen, gilt zwar auf einem sehr unterschiedlichen Niveau für beide Klassen. Auch für die Reichen, die in einem ganz anderen Segment unterwegs sind, gilt so etwas, weil mit dem Niveau die Ansprüche wachsen. Meine Villa, mein Hubschrauber, meine Pferdepflegerin. Wenn man sich auf diesem Niveau steigern will, muss man auch dort Einsätze anderer Art bringen, obwohl das Premium-Segment der Manager auch nicht Erfolg und Anerkennung garantiert. Da kann man scheitern. Soeben scheitert man bei Thyssen. Das wird gemacht. Gelderwerb, Karriere anstreben, damit aus der Liebe etwas Schönes wird. Und dieser Übergang zieht eine Schlussfolgerung nach sich, die für das Liebesglück überhaupt nicht zuträglich ist. Denn die Liebe muss jetzt entgelten, was man ihretwegen auf sich genommen hat. Der Standpunkt, alles aus Liebe zu dir, deswegen mache ich das, der hat eine Kehrseite. Man begreift nämlich sein berufliches Engagement wie eine Vorleistung, die einem ein Recht auf Gegenleistung einspielt, die die Liebe jetzt bringen muss. Ausgerechnet in diese Welt des Privaten, des Liebhabens, indem man den Härten des Schachers aus dem Erwerbsalltag entgehen wollte, wird gezeichnet und geprägt durch dieses Do und Des, von dem man sich fernhalten wollte. Leistungen begründen Gegenleistungen. Und zwar materiell genauso wie ideell. Materiell, Leute, die im Job stehen, die erwarten, je nach Schicht wieder differenziert, ein trautes Heim, wenn sie nach Hause kommen. Oder wenn sie zu den Besserverdienenden gehören, sowas wie ein stilvolles Ambiente. Die erwarten, wenn man heimkommt, dass der Hauswart, das ist jetzt in meinem Beispiel die Frau, aber es könnte gerade so gut umgekehrt sein in unserer Zeit, die erwarten, dass die Frau einem als attraktive Erscheinung begegnet und nicht mit Lockenwicklern und Putzlumpen in der Tür steht. In besseren Kreisen sind die Damen mit sowas nicht befasst und kommen vom Bodystyling oder von der Wellnessfarm zurück, müssen aber doch so viel Bits im Hirn noch frei haben, dass wenn man Geschäftsfreunde mit heimbringt, die glaubwürdig unter einer missratenen Wagner-Aufführung leiden können, die müssen Repräsentationspflichten erfüllen. Und der den Hausdienst versehen hat, der möchte, dass auch das vom anderen entgolten wird. In kleiner Münze, man möchte wenigstens auch einmal rauskommen am Wochenende. Ja, und in großer Münze, man will um die Welt fahren oder selbst mal auf dem roten Teppich in Bayreuth vorbeistolzieren. Das sind die Ansprüche materieller Art, die sich um die ideellen ergänzen lassen. Jeder will, der sein Haus umsorgt und sich herausputzt für seinen Liebsten, Anerkennung ernten. Er will Aufmerksamkeit geschenkt bekommen, dass wenigstens bemerkt wird, was man da alles mit Schminkkoffer und Bodystyling angestellt hat. Und der andere umgekehrt möchte Verständnis ernten daheim und nicht schräg angesprochen werden. Das hat er ja den ganzen Tag im Büro schon gehabt. Der will Ausgleich für seinen Stress. Das sind zusammengefasst quasi ausweislich der Phrasiologie der Betreffenden, der man sowas entnehmen kann, die Ansprüche, die an ein organisiertes Liebesleben gestellt werden und die ich mit dem Begriff Kompensation umschrieben habe. Materielle wie ideelle Leistungen soll die Liebe bringen, um die Vorleistungen, die man im Konkurrenzkampf ihretwegen auf sich genommen hat, zu entgelten. Das ist eine Rechnung, die kann logisch gesehen notwendig nicht aufgehen. Sie geht aber auch wieder ausweislich der Bilanzen, die die Betreffenden anstellen, für sie offenbar nicht, jedenfalls nicht im Regelfall auf. Logisch gesehen ist es ein Widersinn. Erst die Kompensation, erst die Konkurrenz als den Grund dafür anzusprechen, dass es eine Entschädigung braucht und dann bei der Organisation der Mittel so zu tun, als würde die Konkurrenz alle Mittel locker hergeben können. Dann wäre sie kein Ungemach gewesen. Und wenn die Leute selber reden über die erreichten Erfolge ihrer Anstrengungen, dann kann man das diesen Reden entnehmen, dass die Bilanz gar nicht einfach positiv ausfällt. Jeden Cent muss ich zweimal umdrehen, sagen Leute dann. Oder wir können uns nie was leisten. Da sprechen sie das Geld als bleibende Schranke an. Nie hast du Zeit für mich. Ja, wer versucht hat, durch Karriereanstrengungen den Geldmangel zu beheben, der zahlt auf der Seite der Zeit. Nie hast du Zeit für mich. Und ideell muss man sagen, kann ein Gefühl, selbst dann, wenn es einem ehrlich entgegengebracht wird, in einer Liebschaft, überhaupt nicht wieder gut machen, was fortwährend in einem Erwerbsalltag den Menschen an materiellen wie emotionalen Härten auferlegt wird. Und auch dafür gibt es ein Beleg, dass es so ist. Bürger kennen nämlich noch die Umkehrung, dass sie sagen, ohne meine Familie würde ich das alles überhaupt nicht durchstehen. Was sagen Sie da eigentlich? Ausgangs sollte die Familie sowas bieten wie die Entschädigung für das Ungemach, dass man sich in der Berufswelt auflädt. Jetzt ist die Optik ganz umgekehrt. Die Familie soll das Mittel sein, das Ungemach der Konkurrenz überhaupt aushalten und durchhalten zu können. Das ist eine Inanspruchnahme eines Gefühls, dem das Gefühl notwendig nicht gewachsen sein kann. Das kann ein Gefühl nicht schaffen. Und die Menschen, die, wenn so ihre Partnerschaft eine Zeit lang dahingegangen ist, erste Bilanzversuche machen, die registrieren sowas, aber auf eine verkehrte Art. Auch die merken, es geht nicht so richtig auf, was man sich als Glück von der Liebe verspricht. Aber statt objektiver Gründe haben sie subjektive Verfehlungen parat, warum das so ist. Und da ist bereits mit der Betonung der Sätze eine semantische Verschiebung im Spiel, die das klarstellt. Man kann sagen, du hast nie Zeit für mich. Dann mag man noch daran denken, dass der Beruf zeitraubend ist. Aber der Akzent verschiebt sich, je länger die Partnerschaft dauert, nach vorn, auf Subjekt. Du hast nie Zeit für mich. Ist die Zeit oder der andere das Problem? Ich muss jeden Cent zweimal umdrehen. Ist das Geld knapp oder der Verdiener ein Versager? Wo bist du eigentlich mit deinen Gedanken? Bei mir jedenfalls nicht. Was geben die zu Protokoll, Leute, die so miteinander reden? Die geben ernst genommen zu Protokoll, dass Beruf und Stress sich ins häusliche Refugium hineinverlängern, materiell wie geistig. Das wäre die ehrliche Antwort. Wo sie übrigens manchmal kommt unter Paaren, gilt sie dann als faule Ausrede. Du, ich hatte wieder so einen Stress im Büro. Und die Antwort ist, ja, ja, aber andere schaffen es auch, glücklich zu werden. Und da merkt man, dass die Menschen dem Anspruch, den sie an die Liebe richten, und dem Verlauf, dass dieser Anspruch nicht wirklich erfüllt wird, mit einem falschen Gedanken beiwohnen. Alle Härten der Konkurrenz verwandeln sie nämlich in Ansprüche an den anderen, denen der nicht genügt. Alle Erfahrungen, die man gemeinsam mit dem anderen macht, deuten sie um in Erfahrungen, die man wegen des anderen macht. Und dass das so ist, dafür habe ich auch Beweisstücke. Die Beschwerdeliste nämlich, die solche Partner wechselseitig übereinander führen. Diese Beschwerdelisten, die werden immer persönlicher. Zeit, Geld, das sind Gesichtspunkte, von denen man noch sagen kann, das hat seine Objektivität in der Art, wie der Beruf organisiert ist, wie dort gezahlt wird, was einem dort abverlangt wird. Aber die Beschwerdeliste, die Partner übereinander verfertigen, die wird immer intimer. Schlecht gebügelte Hemden gehören genauso dazu wie ungeleerte Mülleimer. Der eine ist immer zu schnell, der andere immer zu langsam. Der ist unpünktlich, der andere überpünktlich. Und wenn das zum siebten Mal passiert, sagt einer, das ist mal wieder typisch. Und was sagt er dann? Dann sagt er, dass er im Charakter des anderen, typisch ist es, dass er im Charakter des anderen das Übel vor Augen hat und nicht in der Lage, in der man nach dem Glück strebt. Und das bildet eine Streitkultur unter Paaren, die lang genug beieinander sind. für die selbst Bürger ein Sensorium haben. Die wissen wieder nicht, was sie da eigentlich entdecken, aber sie spüren, dass sie etwas entdecken, wenn sie sagen, die streiten wie ein altes Ehepaar. Wie geht es eigentlich? Wie ein altes Ehepaar streiten. Dass eine sachliche Frage oder Unzulänglichkeit in eine Schuldfrage verwandelt wird, der andere ist schuld, das ist unter Bürgern ohnehin verbreitet und üblich. Aber bei den besagten alten Ehepaaren gibt es tatsächlich zwei Besonderheiten. Die erste, die sind sich sicher, dass der unverbesserliche Charakter des anderen das Übel ist, das man vor sich hat. Und zum Zweiten untermauern sie das durch kleinlichste Intimitäten, die nur sie kennen. Dass zum Beispiel sie morgens im Bad bei der frischen Zahnpastatube immer auf das vordere dicke Ende drückt und ein Artefakt des Grauens hinterlässt. Das halten Männer für eine solche Verfehlung, dass ihnen darüber schlagartig klar wird, warum diese Frau weder kochen noch den Haushalt in Ordnung halten kann. Dass er nie die Socken wechselt, auch wenn sie stinken, das ist für sie so klar ein Ausweis der Untauglichkeit dieser Figur für ein partnerschaftliches Glück, dass das auf die Beschwerdeliste gehört. Nie wechselst du deine Socken, immer drückst du vorne auf die Zahnpastatube. Wenn das einer sagt, immer drückst du vorne auf die Zahnpastatube, ist die Antwort mit fast hundertprozentiger Sicherheit: Sag nicht immer, immer. Warum benutzen die Menschen diese Adverbialbestimmungen der Zeit und warum nimmt der andere daran Anstoß? Was stört an dem immer? Weil sie heraushören, dass das immer sagen will, das ist nicht ein Fauxpas, der einmal passiert, sondern das ist mit dem Charakter des anderen wie ein Stück Natur verschweißt. Deswegen immer. Der ist unverbesserlich, der ist so. So würde man einen anderen erwachsenen Fremden niemals kritisieren. Aber man könnte es auch nicht. Von dem weiß man nämlich diese intimen Details nicht, mit denen sich Streithähne dann als altes Ehepaar zu erkennen geben. Und damit kein Missverständnis aufkommt: Charaktere, die gibt es sehr wohl. Das ist kein Produkt der Natur, der Charakter, den einer an sich ausbildet, sondern das ist ein gewohnheitsmäßiger Umgang mit der Lebenslage, in der er steht. Es gibt Menschen, die sind wie die meisten anderen dem Umstand ausgesetzt, dass die Zeit immer knapp ist, um die verschiedenen Verrichtungen in ein Zeitfenster zu pressen. Der Beruf ist zeitraubend, hinterher muss das Haus besorgt, das Essen gekocht, die Kinder betreut werden. Zeit ist knapp. Es gibt Menschen, die stellen sich so dazu, dass sie versuchen, hoppla hopp, alles in das enge Zeitfenster zu pressen und ziehen sich den Ruf zu, sie seien Hektiker. Es gibt andere, die stellen sich auf den Standpunkt, das Programm ist so umfänglich, dass es in diesem Zeitraum nicht bewältigbar ist und sie lassen es langsam angehen. Die ziehen sich vom Standpunkt der anderen Seite den Ordnungsruf zu, sie seien Lahmärsche. Es gibt Leute, die gehen mit dem Geldmangel so um, dass sie jeden Cent zweimal umdrehen. Sie müssen eben sparen und ziehen sich darüber den Ordnungsruf zu, sie seien Pfennigfuchser. Es gibt andere, die sagen sich, alles, was bei uns notwendig und wünschenswert ist, ist von dem Geld ohnehin nicht zu bestreiten. Also fangen wir mal vorne an, dann sehen wir schon, dass hinten nichts bleibt. Die gelten dann als Luftikus. Das sind durchaus verschiedene, auch an den Zeitgenossen bemerkbare Arten, wie sie subjektiv eine objektiv mangelhafte Lage verarbeiten durch ihre Gewohnheit. Aber was an den Bürgern so abwegig störend ist, sie kritisieren die subjektive Verarbeitung der miesen Lage und nicht die miese Lage. Und damit bekommt die ganze Sache doch einen ernsten Gehalt. Wenn man so verfährt, dann wird nämlich ausgerechnet die Konkurrenz, deretwegen die Leute sich schadlos halten wollen und die ihnen manches Ungemach aufoktroyiert, von jeder Kritik freigehalten, und zwar per Selbstbezichtigung. Ausgerechnet durch die, die beschlossen haben, sie wollen mit ihren Gefühlen und ihrem Liebesglück wenigstens ein Stück Kompensation vom erlebten hässlichen Alltag. Ausgerechnet die machen nicht den hässlichen Alltag, sondern das geliebte Gegenüber zum Grund für alles erlebte Ungemach. Und wenn Leute so verfahren, und sie tun es, dann sind die Erwartungen, die sie in Bezug auf die Liebe hegen, irgendwann auch enttäuscht. Sodass zum ersten Mal die Frage aufkommt, liebst du mich eigentlich noch? Auch so eine Frage. Liebst du mich eigentlich noch? Was ist eigentlich die Quelle des Zweifels? Es ist gar nicht das Gefühl des anderen, sondern eine eigene falsche Spekulation, die man an dieses Gefühl heftet. Man denkt, Liebe müsste doch alles vergolden. Den Alltag, das Schlafzimmer, die Ferien, alles eben. Das tut sie nicht, weil ein Gefühl so etwas nicht kann. Und nicht, weil es zu schwach ist oder im Schwinden begriffen. Aber der denkt, Liebe müsste diese Kraft haben, alles ins Plus zu verwandeln, alles zu Gold zu machen, der bleibt bei diesen Gedanken und verlangt vom anderen Liebesbeweise. Zeig mir, dass du mich liebst. Und das wird sogar gemacht. Eine Aufmerksamkeit hier, ein Konfekt mitgebracht, ein Verzicht dort, mal einen Saufabend ausgelassen. Und doch, die erbrachten Beweise liefern nicht, was sie sollen. Die kranken nämlich an dem Widerspruch, dass sie aus einer Berechnung auf berechnungslose Zuneigung geboren sind. Und insofern weckt jeder erbrachte Liebesbeweis in Anführungszeichen Zweifel. Ist das jetzt eigentlich echt? Noch schnell bei der Tankstelle vorbei und Pralinen holen? Oder bloß eine Demonstration? Wieso leert der Kerl den Mülleimer? Das macht er doch sonst nie. Hat er was zu verbergen am Ende? Das kommt aus dieser Logik, dass man die Berechnung spürt oder sie am Werk wähnt, obwohl man berechnungslose Zuneigung eingeklagt hat. Der Beweis gelingt nicht, aber das ist nur die eine Hälfte. Es ist ja schlimmer. Ihn erbringen zu wollen, verlangt vom jeweils anderen Verstellung und Selbstverleugnung. Denn es ist ja so, ein Gefühl in Bezug auf einen Menschen hat man oder man hat es nicht. Nach einem Gefühl zu fordern, ist eine Paradoxie, die überhaupt nur dadurch erfüllbar ist, dass man sich verstellt und sich selbst verleugnet. Und das ist auf dem Feld der Sexualität desaströs. Lust aus dem Geist der Pflicht geübt, aber so, dass man die Pflicht nicht merken darf, ist ein Kunststück, das keiner kann. Lust aus dem Gebot der Pflicht, die man nicht merken darf, denn wenn man sie merkt, dann wird sie zurückgewiesen mit dem Argument, ja, deine Turnerei im Bett, das war doch eine bloße Pflichtübung. Und wenn Menschen so miteinander verfahren, dann ist es nicht folgenlos, sondern die Funktionalisierung des Gefühls, seine Benutzung, um Beweise für die eigene falsche Vorstellung von der Glückstauglichkeit der Liebe einzufahren, Diese Funktionalisierung des Gefühls ist seine Zerstörung. Menschen, die so miteinander verfahren, im Bett und außerhalb des Betts, die finden sich zunehmend abstoßend. Und deswegen haben sie, das ist mein Fortgang, mit der Bewältigung einer fortschreitenden Zerrüttung ihrer Liebe zu schaffen. Und das tun sie in der Regel dadurch, dass sie die Reproduktionsgemeinschaft, die sie sind, gemeinsamer Hausstand, von der Lust, die man füreinander empfindet, trennt. Der harte Kern, warum sowas vielleicht den Menschen in den Kopf kommt, ist leicht zu fassen. Man hat, wenn man lange genug beieinander ist, vielleicht gemeinsame finanzielle Abhängigkeiten. Man zahlt an einem Auto oder an einem Eigenheim ab. Man hat vielleicht auch Angst vor Vereinsamung. Man könnte also mit solchen Erwägungen an einem Bündnis festhalten, auch wenn die Lust und die Liebe dahin ist. Aber Bürger tun das in der Regel überhaupt nicht als ehrliche Neusortierung von Interesse und Neigung, sodass man sagen könnte, gut, sie wissen nun voneinander, die große Liebe ist das nicht mehr, es ist eigentlich gar keine mehr, aber man weiß Gründe, warum man den anderen schätzt und die häusliche Gemeinschaft mit ihm obendrein. So ist es gar nicht. In der Regel wird die Lebenslüge vom Liebesglück fortgeschrieben, auch dann, wenn der Lack längst ab ist. Und wenn dann mal ein Vertrauter dazustößt und die beiden oder einen der beiden fragt, sag mal, wieso seid ihr eigentlich noch beieinander? Dann hört man die Antwort, wir wissen, was wir aneinander haben. Und das Bezeichnen der Antwort liegt in dem, was sie nicht sagt. Sie wissen nämlich, was sie nicht mehr aneinander haben. Partner für ein Liebesglück ist man nicht mehr füreinander. Aber man will eben die Reproduktionsgemeinschaft nicht aufkündigen und kommt deswegen zu so einer funktionellen Aufteilung. Die Reproduktion daheim, das Essen kochen, das Abwaschen wird die Pflicht und der Spaß draußen wird die Kür. Zum Sport, zum Skatabend geht man nach draußen und es kommt der Punkt, wo der Gang zur Arbeit, der im Ausgangspunkt einmal, die Arbeit, die im Ausgangspunkt einmal der Kern der Ellenbogengesellschaft war, wo der Gang zur Arbeit als Erholung von der häuslichen Tristesse gewünscht wird. Man ist froh, aus dem häuslichen Einerlei zu entfliehen. Und weil die Lust, ja, sagt schon der Name, lustig ist, muss man das sexuelle Vergnügen outsourcen, wenn die Lust daheim kein Objekt der Begierde mehr vor sich hat. Und das tun die Leute, indem sie sich diesen oder jenen Seitensprung vornehmen. Und das hat gewisse heikle Konsequenzen. Denn nicht nur, dass es ruchbar werden kann, es können sich ja auch Gefühle der anderen Seite, mit der man da so ein außerhäusiges Foul betreibt, anmelden, die den Reproduktionsgrund daheim, den man nach wie vor will, gefährden. Und deswegen gibt es in der bürgerlichen Gesellschaft unter anderem auch deswegen Alternativen. Bordell, Callboys und ähnliches. Da kann man sich von den emotionalen, unerwünschten Folgen freikaufen, indem man einfach für den Sex bezahlt. Auf diese unehrliche und böse Art können sich Paare das ganze restliche Leben verderben. Aber wenn eine neue Liebschaft dazwischen kommt, dann hat die immer das Zeug zur Sprengung. Und das wissen die Beteiligten auch. Es findet nämlich fast immer in erster Instanz eine peinliche Geheimhaltung statt. Wenn wirklich einer der Beteiligten in diesem Stadium der Partnerschaft sich neu verliebt. Dann wird es geheim gemacht. Und wenn es dann auffliegt, dann gibt es einen interessanten Konter. Der Konter heißt nämlich, ohne die Enttarnung hätte der andere doch gar nichts gemerkt. Also soll er sich doch jetzt auch nicht so aufregen, als sei furchtbar viel kaputt gegangen. Das ist ein Argument, ich will es mal als Argument würdigen, das genauso verlogen wie verkehrt ist. Die unehrliche Seite dieses Arguments besteht darin, dem anderen, dem Ausgeschmierten, nenne ich es mal so, dem wird einfach die Gelegenheit entzogen, sich ein Urteil über die neue Lage zu bilden. Wie stehe ich dazu, dass der Partner, mit dem ich immer noch beieinander bin, sich eine neue Liebschaft sucht? Es wird verheimlicht, die Grundlage des Urteils wird ihm entzogen. Die unwahre Seite der Behauptung, die Begeisterung für einen Dritten, mit dem man genauso uneingeschränkt alles teilen will, auch die Fleischeslust, die hat immer das Zeug in sich, eine alte Liebe und Partnerschaft zu löschen. Selbst dann noch, wenn mehr Gefühl im Spiel ist, als bei solchen Partnerschaften, die sich schon auf ihr Ende zuarbeiten. Damit kein Missverständnis aufkommt, die Geschlechtsorgane, die Natur, diktieren nicht die Monogamie, auch wenn der Ratzinger das tausendmal behauptet. Die Natur zwingt zu nichts, sie ist ja bloß Natur. Und schaut euch im Tierreich um, wie die es halten. Manche rammeln wie die Geier und andere sind monogam ihr Leben lang. Nicht mal daran könnte man sagen, soll sich der Mensch ein Vorbild nehmen. Die Natur diktiert nicht monogames Verhalten. Aber das umgekehrte Gebot, Polygamie hätte man doch locker wegzustecken, ist genauso verfehlt. Denn der, der sich jetzt damit arrangieren soll in einer Partnerschaft, dass der andere einer neuen Liebschaft nachhängt, der sieht sich eben damit konfrontiert, so noch Gefühle wach sind, dass es da eine dritte Instanz gibt, mit der der andere genauso intim und genauso vertraut und genauso absolut verkehrt wie mit einem selbst, sodass darin immer der Potenz nach eine Sprengung liegt. Jetzt kann man sich auf den Standpunkt stellen, ich weiß damit umzugehen und damit kann ich leben, dann soll man es tun. Man kann sich aber auch auf den Standpunkt stellen, das ist mir zu anstrengend und zu unsicher, dann soll man es lassen. Ein Gebot ist es überhaupt nicht. Es ist nichts als die Entscheidung derer, die an diesem Spiel beteiligt sind. Das aber bringen Bürger einfach nicht zu Wege. Das Bekenntnis zur neuen Liebschaft führt einfach nicht zu einem ehrlichen Schlussstrich. Es ist höchst selten, dass bürgerliche Liebespaare nach der Trennung einander in Freundschaft verbunden bleiben. Trennung ist bei denen ein einziger Krampf und Kampf, und zwar notwendig. Warum? Dass jeder, der verlassen wird, mit materiellen Härten konfrontiert ist, das ist klar. Aber die sind hier gar nicht wesentlich. Wesentlich ist das Rechtsbewusstsein, das tätig und tätlich wird. Das Erste, was nämlich einer macht, der seinem Spusi drauf kommt, dass er sich etwas Neues gesucht hat, ist, die Forderung nach Treue aufzurichten. Und man sagt ihm wörtlich, du gehörst mir. Das ist wörtlich genommen so etwas wie der Anspruch auf ein Verfügungsmonopol. Das ist sowas wie der ideelle Ersatz fürs Einsperren. Treue, die gefordert wird, ist hier gar nicht die Folge einer Liebe. Ja, wer den anderen liebt, mag um dessen Willen ihm die Treue halten. Aber die Forderung nach Treue will ja über den Punkt hinaus, wo die Liebe bereits erloschen ist, das Zueinanderstehen als Gebot durchgesetzt wissen. Ideeller Ersatz fürs Einsperren. Und weil das Einsperren eben nur in diesen Worten ideell passiert, nicht reell, ist die Eifersucht die Schwester der Treue. Die, die Treue fordern, sind Weltmeister in Sachen Eifersucht. Die wähnen nämlich immerfort und immerzu den anderen auf Abwägen, wenn er ihnen nur den Rücken zugekehrt hat. Eifersucht. Zwei Bestimmungen zur Eifersucht. Das ist überhaupt nicht wie der Kummer, den einer empfindet, wenn ihm eine Liebe abhanden kommt. Das verstehe ich wohl. Dann ist man traurig und muss sich ausweinen. Eifersucht leidet unter dem Verstoß gegen das Recht auf das eigene Verfügungsmonopol, dass ein Rechtsanspruch verletzt war. Das ist die erste Bestimmung, die das Leiden der Eifersucht ausmacht. Und die zweite, die eigene Ehre ist verletzt. Man selber betrachtet sich als jemanden, der deswegen vom anderen das Recht auf Zuneigung hat, weil man eine vortreffliche Persönlichkeit ist, die mit allem, was sie getan hat, verdient, was der andere nun vorenthält. Und deswegen sind Eifersüchtige immer dabei, das andere, das Neue, die neue Liebschaft, auch wenn sie sie gar nicht kennen, schlecht zu machen, bevor sie sie kennengelernt haben. Was hat er, was ich nicht habe? Liebende sagen dann voneinander und übereinander, sie seien die letzten Schlampen und Versager, die sich die besten Jahre des Lebens wechselseitig gestohlen haben. Und dass es dieses Rechtsgefühl ist, das sich in der Eifersucht verletzt sieht. Das sieht man an den Umgangsformen, zu denen Eifersüchtige imstande sind. Die kennen das Prinzip des Revanche-Fouls. Die stehen auf dem Standpunkt, wenn der andere mit einer neuen Liebschaft anwendet, dann tue ich das auch, aber nicht, weil sie sich in jemanden verlieben oder weil sie nur Lust auf einen anderen haben, sondern weil sie auf den Effekt aus sind, die Verletzung des Verfügungsrechts des anderen zu blamieren und ihn damit zu kränken, sodass das Revanche-Foul ganz darauf berechnet ist, die Ehre und das Rechtsbewusstsein des anderen ebenso zu verletzen, wie man selber verletzt worden ist, sodass die daheim richtig Strichlisten führen können, wie viel Fouls in jeder Waagschale liegen. Auf den Rechtsverstoß gegen das Verfügungsmonopol wurde praktisch Einspruch erhoben, ist der Schuldspruch erfolgt. Schlampen und Versager, die sowas tun. Und auf den Schuldspruch ist die Strafe fällig. Diese Logik, die eigentlich aus der Jurisprudenz stammt, die durchleben Liebespaare im finalen Stadium ihrer Partnerschaft. Strafe ist also fällig. Drei Formen sind die üblichen. Schreien, Schweigen, Prügeln. Vielleicht noch schichtenspezifisch. Schreien eher dominant in den unteren sozialen Schichten. Schweigen mehr zu Hause bei den gebildeten Ständen. Da können dann zum Beispiel promovierte Altphilologen tagelang wie ein depressives Möbelstück im Wohnzimmer sitzen, damit der andere an dem demonstrativ zur Schau gestellten trostlosen Zustand die Größe des Unrechts ablesen soll, das sie an einem selbst begangen haben. Unter Höllengewissensqualen, Dankeschön, leiden soll. Das ist einfach der Ersatz für die Quälerei, die andere mit Muskelkraft betreiben. Elaboriert, aber nicht besser. Naja, und prügeln, das ist klassenübergreifend. Und hat seine Spitze im ausgänglich erwähnten Mord aus Eifersucht. Selbst dafür sind Liebende zu haben. Und sie müssen ja auch selbst Hand anlegen, wenn sie es zu dieser Eskalation bringen wollen, weil der Staat dafür viel zu liberal ist. Der bestraft den Seitensprung ja nicht mal mehr. Da ziehen Liebende mitunter viel härtere Seiten auf. Und wenn dann am Ende das ganze Glück in Scherben liegt, dann macht sich eine maßlose Enttäuschung breit. Und zwar eine Enttäuschung, die von keiner einzigen Täuschung Abstand nimmt. Liebende, die es zu diesem Endpunkt getrieben haben, die denken nämlich nicht, dass ihr Glücksanspruch verkehrt war und er deswegen scheitern musste, sondern die denken, dass das Objekt, auf den sich dieser Anspruch gerichtet hat, das Falsche war. Und so sagen sie auch, man ist an den Falschen geraten, obwohl man doch den Richtigen gesucht hatte. Mal ein Fazit aus diesen ersten beiden Kapiteln, um deutlich zu machen, was dieser Bilderbogen an Botschaft enthält. Was die bürgerliche Liebe auszeichnet, ist, dass sie ein Liebesgefühl zur Schadloshaltung von Ungemach entwickelt, das sich in der Konkurrenzwelt abspielt. Und so etwas kann ein Gefühl überhaupt nicht leisten und deswegen scheitert das auch notwendig. Aber Liebende sind dazu aufgelegt, für dieses Scheitern den anderen haftbar zu machen. Nicht ihren falschen Glücksanspruch, auch nicht die Welt, in der sie Gründe erleben, die einen zu so einer Überlegung drängen. Nein, der andere ist es. Und dabei sind sie dazu aufgelegt, selbst vor Tätlichkeit und Mord nicht zurückzuschrecken. Der Grund für diesen Glücksanspruch, wie sein Scheitern, der liegt in diesem System, in dem die Menschen unterwegs sind und an dem sie sich mit ihrer bürgerlichen Liebe abarbeiten. Täter aber, im Unterschied zu anderen Feldern, Täter bei all ihren Tätigkeiten daheim, sind die Liebenden wirklich selbst und ganz allein. Staat und Kapital nötigen den Leuten manches auf, von der Rentenkürzung zur Lohnsenkung, aber Unglück und Terror Liebender gehören nicht dazu, das ist ihr Werk, mit und ohne Trauschein, und der Trauschein kommt nach oben drauf. Aber das wäre das dritte Kapitel, der Staat und Ehe und Familie. Entweder mache ich an der Stelle mal eine Zäsur, weil es Einsprüche oder Nachfragen oder Ergänzungen gibt, oder ich trage noch den kurzen dritten Teil vor und wir gehen dann in eine Diskussion über, aber das stelle ich den Vorlieben des Publikums anheim. Frag den dritten Teil vielleicht gleich nach, er dauert nicht lang und dann steht alles zur Diskussion. Der Staat bekennt sich zum Schutz von Ehe und Familie. Was die Liebenden angeht, die wir jetzt so ein Kapitel lang in ihrem häuslichen Liebesleben und in ihren Zerwürfnissen verfolgt haben, hat das Bedürfnis nach einem Trauschein mitunter einen harten materiellen Kern. Steuerklasse. Man kommt billiger weg mit Trauschein. Aber das ist nur ein Gesichtspunkt und oftmals auch gar nicht der wirklich maßgebliche. Vor allem wollen Liebende den amtlichen Schein, um ihrem Liebesbund eine öffentliche Anerkennung zu verschaffen, eine öffentlich dokumentierte höhere moralische Weihe, die über den Lebensbund sagen soll, das ist ein ernst gemeintes Lebensprogramm und nicht bloß die Ausgeburt einer sexuellen Laune. Sie wollen den Ernst ihres eigenen Willens durch den Schein, den der Staat ausstellt, dokumentieren und unterstreichen. Der Staat allerdings, der diesen Schein dann wirklich ausstellt, der hat mit einem Ehevertrag und Trauschein noch ganz anderes im Sinn. Zunächst muss man an die Großzügigkeit eines modernen Rechtsstaats sich erinnern. Er macht in Liebesdingen so gut wie keine Vorschriften mehr. Alles geht. Man kann als Single durchs Leben gehen, als Hetero oder Homosexueller. Die einzige bleibende Ausnahme, die heutzutage gilt, ist Sexualität mit Kindern. Das ist ein Missbrauch und ein Tatbestand. Das steht auf dem Index. Aber sonst kann jeder, auch in den eigenen vier Wänden und im Bett, ach, im Bett, auf allen Leinwänden der Nation, turnen, wie er will. Ein Gefühl wird nicht dekretiert staatlicherseits. Aber wo es da ist und nach einem Trauschein verlangt, da heftet der Staat Pflichten an dieses Gefühl, die aus ihm nicht kommen, aber für die er es in Anspruch nehmen will. Die Ehe, das ist das erste Zeugnis dafür, ist nämlich im sperrigen Juristendeutsch ein bedingungs- und befristungsfreier Vertrag. Ein bedingungs- und befristungsfreier Vertrag. Das enthält gleich mehrere Merkwürdigkeiten. Die erste, wieso überhaupt Vertrag? Man erinnert sich, wenn Mieter und Vermieter einen Vertrag schließen, dann liegen da gegensätzliche Interessen vor. Der Vermieter will möglichst viel Mietzins aus seiner Wohnung ziehen, der Mieter möglichst wenig zahlen und drängt auf eine ordentliche Behausung, die ordentlich saniert ist oder saniert wird, wenn etwas kaputt geht. Der Vermieter will kündigen, wenn er meint, anderweitig mehr Geld aus der Wohnung ziehen zu können oder sie selber nutzen will. Solche gegensätzlichen Interessen werden in einem Mietrecht fixiert, in ein Verhältnis gesetzt und dann gibt es Vorschriften, wie man beispielsweise die Miete erhöhen darf, dass die an einem Mietspiegel sich orientieren muss, die Erhöhung, dass Kündigungen Fristen einhalten müssen und die Gründe schwerwiegend sein müssen und so fort. Es liegt jedenfalls immer, wenn ein Vertrag geschlossen wird, die Gegensätzlichkeit zweier Interessen vor, die in einem Vertrag Gegenleistung und Leistung festschreiben und der Staat ist als dritte Partei an Bord, die die beiden auf das Unterschriebene festlegt, wenn sie sich darauf besinnen sollten, davon abweichen zu wollen. Aber in der Liebe liegt eigentlich überhaupt kein absehbarer, zu regelnder Gegensatz vor. Zwei lieben sich. Was soll da ein Vertrag regeln? Da gibt es vom Standpunkt der beiden Subjekte, die den am Ende unterschreiben, zunächst einmal gar keinen Grund. Der Inhalt des Vertrags, den sie wirklich unterschreiben, wenn sie eine Ehe schließen, definieren deswegen auch gar nicht die Vertragsparteien, sondern der Staat. Und das ist in der Präambel festgelegt, dass es ein bedingungs- und befristungsfreier Vertrag ist. Zum Beispiel, man kann nicht in einen Ehevertrag reinschreiben: Solange wir uns lieben, wollen wir verheiratet sein. Das wäre eine Konditionierung, damit auch eine Befristung, die verträgt sich nicht mit dem Vertrag, den der Staat vorschreibt. Man kann auch nicht reinschreiben: Wir wollen mal 3 Jahre verheiratet sein. Probezeit ist ja üblich in der Erwerbswelt. Und dann sehen wir weiter. Das gilt auch nicht. Die Ehe wird auf Lebenszeit geschlossen, auch dann, wenn kein Beteiligter vielleicht von sich aus das gleich in den Blick nimmt. Zweiter Punkt. Liebende mögen zwar am Anfang ihre Möbel und Geldbörsen zusammenwerfen. Da merken Sie übrigens, daheim Eigentum, so eine furchtbar praktische Einrichtung ist es gar nicht, wenn man seine Möbel ins selbe Wohnzimmer schiebt und dann auf Mein und Dein beharrt. Wer setzt sich jetzt wohin vor den Fernseher? Mein Sessel, Dein Sessel? Die heben da die Ausschließlichkeit des Eigentums auf und sagen, Wir nutzen alles gemeinsam. Und vom Standpunkt der Nutzen kommt die Ausschließlichkeit, die mit dem Eigentum verfügt ist, eher als Hindernis in den Blick. So was machen die. Lässt der Staat aber auch nicht gelten und sagt, dann sind sie gemeinschaftlicher Eigentümer des ganzen Geldes, der in der Wohnung steht. Also sie werfen ihre Geldbörsen zusammen. Aber ein Staat knüpft an die Ehe die Pflicht zum Familienunterhalt. Nicht nur, dass beide Verdiener darauf verpflichtet sind, den anderen mitzuernähren. Das mögen sie wollen, ja, aber von diesem Willen hängt das gar nicht ab, ob sie es tun. Der Staat verpflichtet sie, und zwar auch dann, wenn das Geld vielleicht dazu gar nicht zureicht. Wer eine Ehe führt, gilt als Bedarfsgemeinschaft. Das heißt, wer arbeitslos wird, muss vom Einkommen des anderen zehren. Sowas wird festgelegt. Und selbst die eheliche Beischlafspflicht wird noch juristisch geregelt. Und es ist mal gerade 10 Jahre lang her, dass in die Gesetzbücher der Paragraph zur Vergewaltigung in der Ehe eingeführt worden ist. Die soll nicht sein. Aber eine psychologische und sonstige nachdrückliche Überredung der anderen Seite mit sexuellen Diensten die eheliche Gemeinschaft aufrechtzuerhalten, gehört zum Umfang eines Ehevertrags. Das wird festgelegt, auch wenn die Eheleute am Ausgangspunkt an all das gar nicht denken mögen. Der Staat legt es fest. Und wenn den Eheleuten dann im Verlaufe der Karriere, wie ich sie im zweiten Kapitel skizziert habe, irgendwann der Zweifel kommt, ob sie in dieser Ehe noch gut aufgehoben sind, dann stellen sie fest, was mit freiem Willen seinen Auftakt genommen hat, Ehe, das ist durch diesen freien Willen gar nicht einfach zu beenden. Eine Scheidung ist eine sehr teure Angelegenheit, wo der Staat Hürden aufbaut. Man muss in getrennten Haushalten auf lange Zeit leben, also viel Geld aufwenden. Man braucht Anwälte, die ihre Honorare verlangen. Kurzum, der Staat steht auf dem Standpunkt, dass er bemüht ist, den Liebesbund auch jenseits des Verfallsdatums des Gefühls, also gegen den Willen der Beteiligten, aufrechtzuerhalten. Warum? Warum macht er das? 3 Gründe. Das erste ist, er schätzt die sittliche Leistung der Familie über die Maßen. Der Standpunkt, für meine Familie tue ich alles. Meine Familie gibt mir Halt, auch in extremen Notlagen. Das ist ein Standpunkt, der verhält sich affirmativ zu allen gesellschaftlichen Härten, die Kapitalismus und Politik für die Menschen bereithalten. Wer sagt, aus meiner Familie schöpfe ich Lebenssinn und Energie, der hat sich positiv und bejahend zu seinem ganzen wirtschaftlichen und politischen Lebensumfeld gestellt. Und die zweite Leistung, die Ehegesetze machen klar, der Staat will eine materielle Leistung von Ehe und Familie. Eine Reproduktionsgemeinschaft, die in guten Teilen ein Sozialstaatsersatz ist. Was Ehepartner einander an materieller Unterstützung abverlangen, im Falle der Arbeitslosigkeit abverlangen müssen, das spart sich der Staat in seiner Eigenschaft als Sozialstaat. Und die dritte Bestimmung, die nennen das ernstlich, die politischen Führer, die Keimzelle der Nation. Die Familie ist die Keimzelle der Nation, auch im biologischen Sinn. Dort entsteht der Rohstoff Volk, den man in gelehrten Büchern der Ökonomie mitunter als Humanressource bezeichnet. Dafür kann der Staat ja nichts tun. Der kann rechnen, wie viele Nachkommen zustande kommen. Aber er kann sie nicht machen. Das erledigt Ehe und Familie. Es gibt zwar Klagen über die Überbevölkerung in der Welt, Aber gleich und daneben klagen, die Deutschen sterben aus. Die sind zu wenig. An diesem speziellen Staatsvolk, eigenen Deutschen, hat ein Staat immer Interesse. Und deswegen will er, dass dieser Nachwuchs reichlich gezeugt wird. Und es gab einmal Zeiten, wo die Bundeswehr unter einem Pillenknick gelitten hat. Das sind die drei maßgeblichen Bestimmungen, dessen wegen der Staat Ehe und Familie unter seinen Schutz stellt, auch wenn er darum nicht gebeten worden ist. Und wo Partnerschaften sich häuslich organisieren, ohne Trauschein, werden sie gleich als eheähnliche Partnerschaften angesprochen und in Haftung genommen. Und die zählen auch als Bedarfsgemeinschaften, die im Falle von sozialen Fairnessen dem Sozialstaat manche Ausgaben sparen. Und so sieht man unter dem Strich, dass die Privatsphäre offenbar doch nicht ist, wofür sie mitunter gehalten wird, nämlich eine gewaltfreie Zone. Die ist penibel staatlich geregelt, weil der sittliche und materielle Ertrag der Partnerschaft für dieses System relevant ist. So, das soll es mal sein.
Ich hätte eine Frage.
Bitte.
Und zwar, ich finde das sehr, also Ihre Aussage, dass im Grunde genommen das System schuld ist, dass es nie gescheitert, das war ein bisschen daran zu zweifeln, weil. Also ich meine, auch schon vorher, da gab es nie, vor unserem System, so wie es heute ist, gab es die Beziehungen, die abgegangen sind. Ich glaube nicht, dass man das alles auf Grundlage des Systems gelegen hat. Ich glaube vielmehr, es geht darum, dass man selbst überlegt, wie man mit jemandem umgeht und wie man sein Leben lebt. Also ich glaube nicht, dass man diese Schuld allein im System geben kann.
War das allgemein zu hören? Der Zweifel richtet sich dahingehend, dass du oder sie rausgehört hast, mein Argument soll sein, das System ist schuld, dass die Liebe scheitert. Das ist jetzt eine Verkürzung des Arguments, die eine wesentliche Schnittstelle weggelassen hat. Ich versuche es nochmal anders zu sagen. Das, was das Interesse von Leuten ausmacht, die sich auf das Feld der Liebe werfen, ist von einem Anspruch gekennzeichnet, der dafür sorgt, dass er nicht gelingt. Aber der Grund dafür, dass sie diesen Anspruch aufrichten, kommt vom System, in dem sie leben. Der Anspruch, von dem ich geredet habe, war: Menschen legen der Liebe eine Bedeutung bei, die sie Glück nennen. Sie wollen, dass die Liebe eine Lebensbilanz, die alle Sphären einschließt, nicht nur das emotionale Leben mit einem anderen, in ein Plus verwandelt. Das nennen sie Glück. Das ist auch ein Fehler. Und sie sind auch der Auffassung, dass sie darauf einen Anspruch haben, weil sie ja die erlebten Härten der Alltagswelt, des Konkurrenzbetriebs auf sich nehmen, auch für den Liebsten auf sich nehmen, mit dem sie dann ihr häusliches Dasein führen, sodass sie ein Entgelt dafür beanspruchen dürfen. Warum das scheitert, das habe ich versucht, damit zu begründen, dass ein Gefühl, und das ist es ja zunächst, wenn man mit dem anderen gemeinsam beieinander ist, mit ihm schläft, die Wohnung teilt, Vergnügungen teilt, dass ein Gefühl dem Anspruch, für den es in Haftung genommen wird, überhaupt nicht gerecht werden kann. Ein Gefühl kann nicht wieder gut machen, dass der Alltag im Büro eine Härte ist und Kraft und Zeit raubt. Ein Gefühl daheim, wie verständnisvoll es auch dem anderen entgegengebracht wird, kann nicht wieder gut machen. Das, was sie selber, diese Menschen, als die erlebten Verletzungen des Alltagslebens charakterisieren, dass man draußen in der großen Welt gemobbt wird, dass man unter Stress steht, dass man herumgeschoben wird, sodass man endlich einen Ort sucht, bei dem man weiß, wo man hingehört, wo man verstanden wird und nicht gemobbt wird. Das wollte ich zunächst einmal sagen, dass ein solcher Anspruch an ein Gefühl notwendig scheitern muss, weil das Gefühl diese Potenz gar nicht in sich trägt. Wer das aber denkt, der macht die von mir skizzierten Fortgänge, dass er sagt, wenn mein Anspruch nicht in Erfüllung geht, dann kommt es nicht daher, dass der Anspruch verkehrt ist, sondern der andere unwillig oder untauglich ist, dem Anspruch gerecht zu werden. Dann ist der Versager, dann ist der Schuldige. So, das betrifft die Frage, warum der Glücksanspruch, der mit Liebe verbunden ist, notwendig scheitert. Und der Zusammenhang zum System, mit dem du begonnen hast, der liegt darin, dass das System der Grund dafür ist, warum die Leute sich diesen Anspruch und dieses Recht auf Glück so sehr einleuchten lassen.
Und der Meinung bin ich halt irgendwie nicht, weil also im System kann ich dafür nicht verantwortlich gemacht werden, weil jeder ist doch ein freier Mensch, der kann denken, was er möchte. Und wenn man diesen Wunsch nach Kompensation hegt, dann ist das vielleicht irgendwie Unbedachtheit. Also ich bin frei zu urteilen, ob meine Beziehung die Kompensation bringt oder nicht. Also das ist irgendwie nicht die richtige Begründung.
Vielleicht liegt aber auch ein Missverständnis zweiter Art vor in deiner Überlegung. Ja? Du sagst, man wird doch nicht gezwungen dazu, diese Gedanken zu denken. Da hast du völlig recht. Ich habe mich zum Beispiel bemüht, diese Gedanken zu kritisieren, will aber noch eines vorwegschicken und nicht verhehlen. Alles das, was ich hier heute Abend erzählt habe, woher weiß ich das eigentlich? Wenn wir ein Teach-in über die Wissenschaften machen, rücken wir mit einem Zitatenzettel an über die Soziologie. Wenn wir ein Teach-in machen über die Außenpolitik Chinas, rücken wir mit Zeitungsmeldungen an. Das, was ich heute Abend als meine Quelle benutzt habe, das sind die Zeugnisse meiner Mitmenschen, so wie sie über sich reden, aber das bin auch ich. Das meiste von dem, was ich heute Abend preisgegeben habe, als Fehler auf diesem Feld, habe ich selber schon gemacht und gedacht. Nicht alles, aber vieles. Auch nicht alles gemacht, aber manches gedacht. So viel Relativierung muss sein. Insofern, meine ich jetzt zu deinem Missverständnis kommend, liegt vielleicht ist jetzt meine Vermutung, ja, musst du mal prüfen, ob die das trifft, liegt das Missverständnis darin, dass du mit der Kategorie Grund so etwas verbindest wie den Automatismus und Zwang. Ja, diese Kraft hat kein praktisches bürgerliches Verhältnis, dass sie einem Menschen den Gedanken über die Verhältnisse aufnötigt. Und der Beweis dafür ist, jeder, der jetzt hier sitzt und eine Kritik an Ehe und Familie oder Glück nachvollzogen hat heute Abend, der hat damit dokumentiert, dass er so frei ist, einen Gedanken, den er als richtig einsieht, zu ergreifen und einen falschen zu lassen. Nur, der Grund, warum so viele Menschen auf diesem skizzierten Feld der Liebe so denken, wie heute Abend skizziert, der lässt sich nicht mit einem Irrtum erklären. Das ist kein persönlicher Missgriff, den man genauso gut sein lassen hätte können, sondern dem wohnt eine Systematik inne. Und die Systematik war, die Menschen, die sich praktisch zur Konkurrenz so stellen, dass sie sagen, in der will ich mich behaupten. Die lassen von diesem Standpunkt, den sie praktisch einnehmen, nicht nur ihre Urteile über diese Konkurrenzwelt einfärben, sondern auch die Urteile über das Feld, das daneben steht, die Privatsphäre. Nämlich, dass sie weil man dort sein Glück schmiedet, weil man dort sein eigener Herr ist, liefern muss, was die andere Welt immer ein Stück weit schuldig bleibt. Wer sagt, dort bin ich mein eigener Herr, der hat einen Vergleich angestellt, der hat geurteilt über die Erwerbswelt, dort bin ich nicht mein eigener Herr, dort höre ich auf andere Herren. Das ist mein Vorgesetzter, das ist ein Politiker. Und was ich unter diesem Kommando erlebe und erfahre, das mag notwendig sein wie ein Sachzwang, aber hart ist es allemal, sodass ich mich sehne nach einer Sphäre, die Entschädigung bietet. Das wohnt dem Blick auf die Privatsphäre inne und das ist durch das System, in dem diese Menschen leben und nachdenken, geprägt. Und da wollte ich eigentlich dazu raten, diese Verschränkung zu lassen, zu sagen, die Konkurrenz hat Härten und ich suche mir dafür auf dem Feld des Liebesglücks eine Entschädigung, ist unangemessen. Dann sollte man lieber nach dem Grund der Härten fragen, die einem das Leben schwer machen und auf eine Veränderung der Lebensverhältnisse pochen, statt eine Veredelung auf einem ganz anderen Feld, nämlich dem der Liebe anzustreben. Das ist schon von Haus aus ein unguter Übergang, weil er sich um die Gründe der erlebten Härten nicht mehr kümmert, obwohl sie als Härten angesprochen werden. Aber es ist auch deswegen ungut, weil man auf dem Feld der Emotionen eine Leistung verlangt, die die nicht bringen können. Und deswegen liegt darin auch nicht mehr sowas wie hier oder dort ein subjektiver Irrtum vor, sondern etwas Systematisches, warum es so verbreitet ist, dass Eifersuchtsdramen und Ehegefängnisse und familiäre Gewalt um sich greifen. Es ist ja doch beachtlich, dass es gar nicht Einzelschicksale sind, sondern dass das recht flächendeckend den Zustand der Emotionen in der Privatsphäre charakterisiert.
Ich wollte noch zu deinem ersten Punkt was sagen, weil du gesagt hast, als Einwand, naja, es gibt ja auch in anderen Systemen und so sonst auch so, dass Liebe scheitert, ja. Und das halte ich jetzt nicht so für ein gutes Gegenargument gegen das, was gesagt worden ist, weil das Liebe kommen und gehen kann, ist ja im ersten Teil auch gesagt worden. Und das wird früher wohl auch so gewesen sein, das kann ja jetzt auch so sein, aber das ist ja nicht der Punkt gewesen, der dann erklärt worden ist mit dem, wieso in diesen Verhältnissen den notwendigen Grund dafür gibt, dass der Glücksanspruch, den die Leute mit sich herumtragen, scheitert. Das war ja das zu Erklärende und nicht, dass Liebe in anderen Zeitaltern und Hirn heute mal geben und kommen kann. Deshalb ist das kein wirklicher Einwand.
Also mein Einwand, das ist richtig.
Ja, also mein Einwand liegt eher darin, in der eigenen Situation. Muss ich mich denn wirklich dem unterlegen, was das System von mir fordert? Ist es denn wirklich wichtig, so viel zu arbeiten, dass ich abends so kaputt bin, um dieses Geld nach Hause zu bringen? Darum geht es mir. Also, das ist doch meine Entscheidung, ob ich dem erlege, was andere vielleicht von mir fordern. Oder ob ich selbst sage, mir ist es nicht wichtig, mir ist es nicht, nach Hause zu kommen und auch noch Kraft und Energie für meine Beziehung zu bekommen. Das ist mein Problem.
Ich meine, jetzt sind zwei verschiedene Punkte angesprochen und beide sollten auch gewürdigt werden. Ich möchte nochmal das zuvor genannte Argument unterstreichen. Ich habe eine Zusammenfassung angeboten dafür, warum in diesem System das Liebesglück scheitert. Vielleicht hat es eingeleuchtet, manchen auch nicht. Aber jedenfalls kann gegen diese Behauptung kein Einwand sein, dass in anderen Epochen oder in anderen Gesellschaften und auch im realen Sozialismus sowjetischer Prägung Liebe verunglückt. Es kann ja noch andere Gründe dafür geben und es ist ja ein ganz argloser angegeben worden, den ich heute Abend nicht zur Sprache gebracht habe. Liebe wohnt keine Notwendigkeit inne, sodass sie auf ewig Bestand haben müsste. Das wohnt dem nicht inne. Insofern kann sie vergehen. Nur was man unter bürgerlichen Menschen merkt, ist nicht, dass sie scheitert oder zu Ende geht, sondern dass sie notwendig scheitert, wegen der Ansprüche, die darauf gerichtet werden. So, und das, meine ich, ist das eine Argument, das ich jetzt in Erinnerung gerufen habe und nochmal unterstrichen habe. Und das andere Argument, das du jetzt als Erwiderung anbietest, war, aber du musst dich doch gar nicht vom System, ja, dazu nötigen lassen, länger zu arbeiten, um mehr Geld zu verdienen. Du könntest doch auch umgekehrt sagen, du verzichtest auf Karriere und Einkommen, damit mehr Zeit für die Partnerschaft bleibt. Ja, so habe ich dich verstanden. Natürlich steht dir erst einmal die Freiheit zu, dich so oder anders zu entscheiden. Immer innerhalb gewisser Grenzen, die der Arbeitsmarkt zieht. Also, ob dein Wunsch, weniger zu arbeiten und dich mehr um das häusliche Dasein zu kümmern, in einem Betrieb gut gelitten ist, der gerade mehr Einsatz von seiner Belegschaft verlangt, bleibt eine offene Frage und oft genug wird sie mit Nein beantwortet. Aber die Überlegung, die du anstellst, räumt doch eigentlich ein, dass die Kalkulation, von der du ausgehst, sich bereits in zwei Gegensätzen hin und her bewegt, die gar nicht deiner Wahl entspringen, obwohl du eine Wahl triffst, sondern die dir vorgegeben sind. Wieso ist es eigentlich so, dass man entweder mehr Geld hat, dafür also weniger Zeit, oder mehr Zeit, dafür aber weniger Geld? Deine ganze Freiheit, von der du sprichst, liegt in der Wahl zwischen Optionen, die ihrerseits überhaupt nicht deiner Wahlfreiheit entspringen, sondern das entspringt der Art, wie im Kapitalismus der Arbeitseinsatz von Menschen kalkuliert wird. Das Geld, das ausgeschüttet wird, wird in der Regel beim Zeitlohn an die verrichtete Zeit geknüpft.
Warum, also was die staatliche Berechnung da Kalkulation ist, wenn der staatliche Dienstverhältnis rechtlich mit der Familie regelt, habe ich mich so verstanden, dass du gesagt hast am Anfang, also das ist eigentlich, sag mal so, dieses Gesetz des Staates setzt sich auf so ein ganz normales Bedürfnis der Liebenden drauf. So hatte ich da verstanden. Ich weiß nicht, ob ich das gut verstanden habe. Aber es ist ja erstmal auch das Interesse von denen, also dass der Staat dieses Verhältnis vertraglich als Familie eben regelt. Und was ist das eigentlich für ein Bedürfnis? Es kommt ja nicht einfach aus dem, dass man sich wechselseitig mag, sondern da ist ja auch das Bedürfnis, so etwas wie eine höhere Verpflichtung mit ins Boot zu nehmen, sage ich mal, oder ja, so. Schon auch bei denen der Ausgangspunkt. Das ist ja auch ein Urteil über das Gefühl, was die dann selber eigentlich zu Protokoll geben.
Ja, genau. Das sollte mein erstes Argument sein. Dass, egal. Muss ja nicht ich gesagt haben. Ja, dass es nicht damit erledigt ist, zu sagen, man kauft sich eine günstigere Steuerklasse ein, obwohl das für manche ab einer bestimmten Gehaltsstufe ein wichtiges Argument ist. Aber die Leute haben die von dir skizzierte zweite Überlegung im Kopf und vielleicht ist sie sogar für sie die höher stehende. Es soll dem Lebensbund eine höhere Art von öffentlicher Anerkennung zuteil werden und auch von Seiten der Liebenden eine Ernsthaftigkeit bescheinigt werden, die das Ganze über Interesse und sexuelle Laune hinaushebt und daraus sowas wie ein verpflichtendes Programm macht. Ein verpflichtendes Programm, zu dem man auch ein Bekenntnis ablegt. Das merkt man ja bis in die Rituale, ja, dass so ein Gedanke im Spiel ist. Was ist ein Polterabend? Das ist nicht nur ein Abend, wo viel gesoffen und Geschirr zerdeppert wird, sondern das ist ein Abend, ja, so sagt man, wo er mehr noch als sie Abschied nimmt von der Freiheit. So wird gedacht. Und das enthält eben diesen Gedanken, dass man ab dann eine Liebe, die ja eigentlich einem freien Gefühl entspringt, von dann ab wie etwas Verpflichtendes nehmen will. Man feiert Abschied von der Junggesellenfreiheit. Auch irgendwie bescheuert, oder? Ja.
Aber das ist doch auch ein Problem dieses Vortrags hier, dass wir darauf hingewiesen werden, was unsere Reflexionsmöglichkeiten sind. Das ist doch ein total bürgerlicher Ansatz. Anstatt dass es um die Organisation der Bewegung geht, die das Einzige macht, was du hier als Dürfen gesagt hast.
Vereinheitlicht euch doch nochmal. Es gingen jetzt mehrere Beiträge durcheinander. Nochmal bitte.
Aber ich glaube, dass solche Missverständnisse auch aus dem entstehen, was hier gerade gesagt wurde. So, also natürlich müssen wir selbst unser Leben nochmal kritisch reflektieren, müssen sehen, wo wir solche Verhaltensweisen an den Tag legen. Aber das eigentliche Problem ist doch das, dass das, was wir hier machen, immer das Gefühl auf Leute, die es nicht regelmäßig machen, des Gejammerns erweckt. Weil am Ende irgendwie immer gesagt wird, ja, man müsste schon die Revolution machen, so, und dann machen wir das. Wenn wir gerade darüber gesprochen haben, dass alle Leute nicht mal mehr bei ihren allernächsten Menschen merken, wie sie die Dinge behandeln. Ich meine, das ist doch so, was war es doch für das Gewissen, das wir hier gesessen haben?
Bitte, das letzte nochmal.
Wir haben uns hier im Grunde wieder nur fürs Gewissen gesessen, wenn wir diesen Symptomvortrag gehört haben, aber dann keinerlei Vorschlag für eine neue Form von Organisation gemacht wird, die ja ganz offensichtlich fehlt, um so einen Anspruch zu artikulieren.
Ich finde deine Beschwerde sehr ungerecht in zweierlei Hinsicht. Erstens habe ich hier heute Abend überhaupt nicht Melancholie verbreitet. Habe mich aber auch nicht für die Abteilung Stimmung entschieden. Könnte man auch machen. Zum Beispiel zum Thema Leidenschaft kann man sich begrifflich äußern, aber man darf auch nicht vergessen, dass darüber große Werke der Weltliteratur entstanden sind. Zum Beispiel von Robert Gernhardt mein allerliebstes Liebesgedicht. Das heißt Ebbe und Flut zur Leidenschaft. In meinem Kopf ist Ebbe, in meinem Herzen Flut. Du, immer nur allein du, ganz allein du. In meinem Kopf ist Ebbe. So, also. Damit hätten wir mal das Melancholie-Konto auf der anderen Seite mit dem Stimmungskonto ins Lot gebracht. Das war also nicht die Absicht des Abends. Das Zweite ist, warum ich deine Beschwerde ungerecht finde, mit deiner Anfrage nach der Praxis. Ich, viele andere vom Gegenstandpunkt stehen auf dem Standpunkt, wir möchten eine Kritik an dieser Art von kapitalistischer Wirtschaft heute Abend auch an der Privatsphäre vortragen, die hierzulande gelebt wird. An dieser Kritik ist uns gelegen, weil wir auch andere Menschen von unseren Einwänden dagegen überzeugen möchten, denn nur dann, wenn man genügend Gleichgesinnte hat, die dasselbe Urteil haben über diese Welt, wird man auch Menschen beieinander haben, die zu den geeigneten Schritten in praktischer Hinsicht aufgelegt sind. Die Voraussetzung dafür ist, dass man zu einem gemeinsamen Urteil findet. Und ungerecht finde ich an deiner Beschwerde, dass du diese Bemühungen, Menschen zu einem gemeinsamen treffenden Urteil über eine Sache zu gewinnen, die notwendige Voraussetzung aller anderen denkbaren praktischen Schritte ist, damit zurückweist, angreifst, als mangelhaft darstellst, weil sie das andere nicht ist. Bürgerliches Sujet. Du hast vorhin gesagt, du mit der Mütze davon, diese Flucht, hast du es genannt, Flucht in Liebe und Glück sei hochgradig unpolitisch. Ja? Beidem möchte ich widersprechen. Der Standpunkt, den die Leute zur Privatsphäre einnehmen, ist hochgradig politisch. obwohl Politik gar nicht der ausdrücklich in Erinnerung gebrachte Gegenstand ist. Menschen, die sich auf den Standpunkt stellen, sie halten die Welt, in der sie sich hier bewegen, Kapitalismus genannt, für brauchbar, sich in ihr ein Nest einzurichten, bei dem sie es sogar schaffen wollen, den Kapitalismus, dessen wegen sie eigentlich auf eine Kompensation in der Privatsphäre dringen, die Mittel bequem abgewinnen zu können, um aus ihrem Liebesglück etwas zu machen. Diese Menschen haben nicht einmal das Wort Politik in den Mund genommen. Sie haben sich aber völlig affirmativ dazu gestellt. Man muss nämlich das staatliche wie wirtschaftliche System, in dem man sich bewegt, für eine brauchbare Heimstatt halten. Wenn man sagt, darin kann man sich auch ein Nest bauen und sein Glück finden. Insofern stimmt es gar nicht, dass man sagen könnte, das ist eine bürgerliche Verirrung, die sich in den Feldern von Literatur und Psychologie aufhält. Das ist ein praktischer Standpunkt, der von den Menschen eingenommen wird und der ein Urteil über die ganze restliche Welt zur Grundlage hat. Das stimmt nicht, dass ein Mensch dann politisch ist, wenn er zu Blockupy oder Umverteilen geht und seine Parolen in die Welt setzt, egal ob sie stimmen oder nicht. Da ist die Politik sein Adressat, aber unpolitisch ist der, der sagt, er sucht in seiner Liebesaffäre sein Glück mitnichten. Das war übrigens eingangs meine Begründung dafür, warum wir uns überhaupt dieses Themas annehmen. Wenn es wirklich nur das wäre, dass die Menschen auch noch ihre Kuschelecke haben und ihren Liebsten oder ihre Liebste und das mit Vergnügen tun, was sie dort treiben. Was ginge uns das denn an? Gar nichts.